Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, am Sonntag Rogate, heute dem Gebetssonntag, sind wir uns einig darin, wenn wir hier zusammenkommen, wir wollen uns an den einen wahren Gott wenden. Gott, der Herz und Ohren für uns hat, der ernst nimmt, was uns bewegt und der uns manchmal sogar ernster nimmt als wir uns selbst. Wie gut, dass Gott uns durch und durch kennt und dennoch sagt, ich lasse mich auf dich ein, ich habe gerade auf dich heute gewartet. Gut, dass du hier bist, ich habe ein offenes Ohr für dich. Wie sehr Gott betroffen sein kann von dem, was wir Menschen tun oder eben nicht tun, obwohl wir es eigentlich tun sollten, finden wir in unserem heutigen Bibelwort zur Predigt 2. Mose 32, 7 bis 14. Da steht: Der Herr sprach aber zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, dies sind deine Götter Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe dieses Volk gesehen, und siehe, es ist ein halsstarriges Volk, und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose wollte den Herrn, seinen Gott, besänftigen und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem glühenden Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast. Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dieses ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Segne du dieses Bibelwort an uns, lass uns hören und folgen, dass es hineinwirkt in unseren Alltag. In Jesu Namen. Amen. Der Wochenspruch für die Woche, die mit dem Sonntag Rogate beginnt: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Das ist ein Beispiel aus der Bibel, wo genau dies geschieht. Einmal hören wir, dass Gebet eine wechselseitige Geschichte ist. Gott spricht zu uns, wir hören auf sein Wort. Das Gebet mit der aufgeschlagenen Bibel in der Hand ist das Gebet, das Verheißung hat, das Zusage hat, Zuversicht finden kann. Nicht immer nur deine Anliegen und das, was sich gerade unmittelbar bewegt, sondern auf Gott hören. Und dann offensichtlich Mose mit seinem Gebet vor Gott erfolgreich. Ach Herr, warum? Ich habe als Jugendlicher, nicht zu Hause, aber in der Gemeinde, in der ich war, gelernt, wir dürfen alles fragen, Gott, bloß warum nicht? Das ist eine gottlose Frage. Wenn, dann muss man wozu fragen. Meine Bibel, habe ich inzwischen festgestellt, sagt da anderes, bis hin zu Jesus am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er wendet sich an Gott und findet Antwort in diesem Psalm. Also wir dürfen so uns an Gott wenden, dürfen feststellen, dass Gott zornig sein kann, und sind gleichzeitig eingeladen, darauf zu vertrauen, dass Gott sein Wort besser kennt als wir und dass er sich an das hält, was er zusagt. Ich komme dazu gleich. Dabei ist Gott ja durchaus im Recht hier. Und wahrhaftig braucht Gott keine Reue zu zeigen, wenn dann wir Menschen. Er hat gerade die 10 Gebote weitergegeben. Wir sehen hier über dem Kanzeldeckel die beiden Gesetzestafeln. Mose hat sie übermittelt. Alle im Volk waren dabei. Klipp und klar das erste Gebot. Darum geht es hier nämlich. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus, also Ägypten, herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, um es anzubeten. Klare Worte, hatte das Volk das vergessen, aber ja. Aber Gott konnte sich gut erinnern. Er wusste, was seinen Leuten blüht, wenn sie so weitermachen. Und genau das passiert jetzt hier. Sie fertigen sich einfach einen Gott zum Anfassen. Meine Frau und ich waren vor Jahren in Indien, in indischen Tempeln. Da kannst du das live und in Farbe mitbekommen. Höchst faszinierend, wie die Gottheit und seine Gemahlin morgens aufgeweckt werden, gefüttert werden, den Tag über umsorgt und dann abends auch wieder zu Bett geleitet. Das ist schon was Tolles. Ein Gott zum Anfassen. Ich will niemand seinen Glauben madig machen, aber ich kann es nicht glauben. Für mich sind das Figuren menschlicher Projektion, eben nicht der wahre Gott. Und uns wird es ja immer wieder vorgeworfen, dass unser Glaube eigentlich auch nicht so richtig frohmachend sei und eigentlich nur eine Projektion an den Himmel. Wenn das wirklich Gott wäre, dann würde ich sagen, hast dich leider heute umsonst auf den Weg gemacht. Lass uns nach Hause gehen. Wir können unsere Zeit besser verbringen. Wenn Gott aber wirklich der eine wahre Gott ist, der mit uns zu tun haben will, wie gut, dass wir heute beieinander sind. Hier also das goldene Kalb, auch eine Figur, die in Indien durchaus zu finden ist. Besser gesagt, das, was hier auch gemeint ist, ein Stierbild, ein höchst männliches, viriles Stierbild. Und hier in diesem Fall gegossen aus dem Goldschmuck des Volkes. Das hat sich es also was kosten lassen. Das ist enorm, was Menschen machen, nur um der Religion willen. Ein wenig basteln, ein wenig biegen, ein bisschen Kunstfertigkeit, fertig ist mein Gottesbild. Der wahre Gott aber, so hören wir hier, wird von einem heiligen Zorn erfasst. Dieses Stierbild steht nicht nur für die Verehrung und Überhöhung des menschlich-sexuellen, sondern einfach für menschliche Anmaßung überhaupt. Die Israeliten wollen Gott in den Griff bekommen und nicht dem wahren Gott vertrauen. Sie lesen sich eher auf ihrer Hände Arbeit ein, als auf den Gott, der sie überhaupt ins Leben gerufen hat und dann auch noch aus der Sklaverei befreit hat in ein Leben, das diesen Namen erst verdient. Oft scheint es bis in unsere Tage leichter, sich auf das zu verlassen, was man selber erfassen oder erdenken kann. Ich möchte mein Leben selber in der Hand haben und wissen, worauf ich setze. Aber Gott entzieht sich unserem Zugriff, wenn es denn der wahre Gott ist. Und der wahre Gott, er bleibt auch nicht stumm. Ganz im Gegensatz zum starren Götzenbild. Gott empört sich. Er wird sogar zornig, schnaubt vor Zorn, steht das hier. Es ist schon wahr, davon reden wir in unseren Kirchen nur noch sehr wenig. Dass Gott wirklich zornig wird über das, wie wir Menschen unser Leben gestalten oder in das Leben anderer eingreifen, wie Kriege manchmal im Namen Gottes geführt werden, und auch mit bester religiöser Überzeugung andere niedrig gehalten werden. Interessant, was Gott hier sagt. Ich habe es eben nicht so deutlich vorgelesen, wie ich es eigentlich vorgehabt hatte. Da steht nämlich, als er Mose anspricht, dein Volk, Mose, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Interessant. wie Gott sich hier distanziert. Plötzlich ist es das Volk des Mose, nicht mehr Gottes Volk. Und ja, wer so handelt und denkt wie dieses Volk, so wie wir selber oft genug, indem wir nicht auf Gott setzen, kann sich letztlich auch nicht mehr auf Gott berufen. Nicht immer und überall können wir Gottes Segen einfach voraussetzen. Ist uns das bewusst? Nur weil Menschen sagen, da liegt jetzt Segen drauf, sagt Gott noch lange nicht. Ja, so ist es. Wie gut, wenn wir uns auf Gott zurückbesinnen, auf sein Wort, auf die Gebote und erst recht auf seine Barmherzigkeit. Mose könnte jetzt sagen, hast ja recht, Gott. Also wie reagiert er? Distanziert, sagt, ja, ich habe mit denen auch nichts zu tun, vielen Dank für dein Angebot, selber ein großes Volk zu werden, nehme ich gerne an. Klingt verheißungsvoll? Nein, macht er nicht. Oder distanziert er sich von Gott und sagt, ja Gott, immerhin, du hast die Leute da rausgeholt, war gar nicht meine Idee. Du hast mich dazu benötigt geradezu. Hast mir gesagt, kannst zwar nicht reden, aber Aaron kann das. Los jetzt. Nein, all das tut Mose nicht, sondern er sagt, das stimmt, was Gott sagt. Das stimmt. Er widerspricht Gott in der Sache überhaupt nicht. Das Volk ist wirklich auf Abwägen. Aber Mose sagt nichts von dem, was er sagt, als Beobachter von außen. Er selber ist mittendrin und gleichzeitig vollkommen gewiss, auch Gott steht mittendrin. Ist kein Zuschauer, der aus der Distanz, man sagt mal gucken, wie sie sich wieder verrennen. Sondern Gott lässt sich in das Geschehen verwickeln. Die Menschwerdung Gottes, das, was wir als Christen glauben, dass Gott Mensch wird, hat hier schon den Anfang. Denn Gott sagt, ich komme selber mit hinein in deine Geschichte, Mose. Deine Geschichte soll meine Geschichte werden. Ich komme mit hinein in die Geschichte dieses Volkes, das von sich aus überhaupt nicht mein Volk ist, aber ich stehe zu meinem Wort. Israel ist und bleibt mein Volk und ich lasse mich involvieren. Ich komme da mitten hinein. Es ist tatsächlich, das ist natürlich eine christliche Auslegung, dieselbe Logik wie die hinter der Menschwerdung Gottes in Jesus. Gott mischt sich ein, wird letztlich sogar einer von uns. Und nochmal wichtig, wenn Gott sich involvieren lässt, wird er nicht von unkontrollierter Wut erfasst. Nein, hier ist von Zorn die Rede. Denn Gott sieht, was wir tun. Wie wir immer wieder Gott an die Seite drängen und das in die Mitte stellen, was wir ganz gern als Gott hätten. Dieses Bild von Gott. Und oft gar nicht merken, wir verlieren Gott selber dabei. Auch in unserer Zeit glauben Menschen eher zu viel als zu wenig. Aber christlicher Glaube macht da nicht mit. Er steht einer solchen unbedarften Gutgläubigkeit kritisch gegenüber. Ich höre das immer wieder von Taufeltern, die gefragt werden, sollen eure Kinder das nicht mal selber entscheiden, woran sie glauben? Und viele sagen dann, und das finde ich gut, ja, deswegen lassen wir sie ja taufen, damit sie Zugang dazu finden, damit sie hören von Gott. Und dann können sie sich, Gott sei Dank, in unserer westlichen Welt frei entscheiden, ob sie diesem Glauben folgen wollen oder nicht. Aber wenn sie davon nie gehört haben, wie sollen sie sich dann entscheiden? Das Volk Israel hatte gehört, hatte die Weisung Gottes empfangen und entscheidet sich dagegen an dieser Stelle. Nicht grundsätzlich, aber hier sehr wohl. Heute sagen die Menschen, glaub, was du willst, alles Mögliche. Christen dagegen sagen mit Markus 9, 23, alles ist möglich dem, der da glaubt. Also glaub nicht alles Mögliche, sondern nimm den Glauben, der dir das Leben eröffnet und es möglich macht. Immerzu machen Menschen sich Bilder von Gott. Manche meinen, das Göttliche ist in dir, du musst nur die göttliche Energie anzapfen Andere sagen, die Sterne lügen nie, dein Schicksal ist vorherbestimmt. Wieder andere sagen, es gibt so eine höhere Macht oder ein göttliches Prinzip. Manche sagen auch weiterhin, Gott ist so eine Art Himmelspolizist, der dauernd nur fordert, also lebe anständig, dann wird Gott dich auch anständig belohnen. Das alles darf jeder in unserer Gesellschaft glauben, wie er will, aber es deckt sich nicht mit dem, wie Gott sich uns in der Bibel zeigt. Was hat das hier mit dem goldenen Stierbild zu tun? Offensichtlich liegt es in uns Menschen immer wieder, lieber dem zu folgen, was wir gerade für nett und opportun halten, und statt uns an den Gott zu halten, der wirklich Gott ist und dann sich auch einmischt in unser Leben. In unserem Kulturkreis macht sich meines Wissens kaum noch jemand Gottesbilder im engeren Sinn. Aber im übertragenen Sinn gibt es das immer und immer wieder. Also Ideologien, linker oder rechter Strickart, Idole, kleine Stars und Sternchen oder auch größere, menschlich erdachtes, oft seelenloses und letztlich ein heilloses Etwas, das eben nicht weiterhilft. Also kein Holz oder Metall, wir scheinen da weiter zu sein, aber wenn im Schwabenländle das Heiligsblechle, also das Auto, verehrt wird, dann brauchen wir hier nicht mit norddeutscher Hochnäsigkeit auf die im Süden herabzublicken. Wir haben unsere Bereiche. Jeder Mensch glaubt an etwas, ohne Ausnahme immer zu. Martin Luther bringt es schön auf den Punkt, das, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Wir nennen es oft nicht so, aber leider, so hebt es das heutige Bibelwort hervor, sind die selbst erdachten Gottesbilder oft viel präsenter, obwohl es Fälschungen sind, Fake Götter, könnte man auch sagen. Das Original nicht annähernd getroffen, starr und veränderlich, unbeweglich, zürnt nicht, hört nicht, taub, stumm, ohne Mitgefühl. Möchte gern Götter, die uns letztlich nicht weiterhelfen und uns über das Selbstgespräch hinaus nicht führen. Und damit sind wir jetzt wieder beim Gebet. Mose spricht ganz selbstverständlich mit Gott. Gott spricht ihn an. Und hat offensichtlich auch die Vorstellung, dass er Gottes Handeln beeinflussen kann durch sein Gebet. Mose wollte den Herrn, seinen Gott, besänftigen. Er fordert nichts, ist aber überzeugt, dass Gott wirklich Gott ist. Dass Gott mit sich reden lässt, dass er da ist, immer nur ein Gebet weit entfernt. Mose weiß, er kann Gott nie vollständig begreifen, aber hat trotzdem eine Vorstellung von Gott, nicht um sie anzubeten, sondern weil er sich so, wie er Gott erfahren hat, an ihn wenden kann. Heutzutage, noch einmal, glauben die Menschen eher zu viel als zu wenig. Aber Mose ist jemand, der sagt, packt die anderen vielen Götter um euch herum beiseite, haltet euch an den einen Gott. Gott redet, Gott hört. Gott ist verlässlich in seinen Zusagen, das habe ich erfahren. Und deswegen kann ich so unverschämt beten. Gott wird nicht vertragsbrüchig, kann Gott gar nicht. Und wenn Gottes Zorn mich trifft, dann nicht, um mich zu zerstören, sondern um mich auf den Weg des Lebens zurückzuführen. Mose glaubt gegen den Augenschein. Natürlich ist es nett, etwas Fassbares, Sichtbares zu haben, zu sagen, das ist jetzt unser Gott, da halten wir uns dran. Aber unser Kreuz hat keine Haken. Wir brauchen weder die eine noch die andere Ideologie. Wir dürfen uns an den lebendigen, den einen wahren Gott halten und sehen, was Gott versprochen hat. Das tut er auch. Weil Gott sich selbst treu bleibt, ändert er sein Tun. Das ist eine paradoxe Aussage. Weil Gott in sich selber seiner Liebe treu bleibt, ist er bereit, auch auf unser Gebet hin anders uns zu begegnen. Das ist echtes Gebet, echte Fürbitte. Jemand, der sich einerseits den Mitmenschen tief verbunden weiß, zugleich fest darauf traut, dass Gott alles gibt, um für seine Leute einzustehen. Das Kreuz, auf das es letztlich hinausläuft, hatte ich schon erwähnt. Wir Christenmenschen dürfen auf Jesus Christus setzen, auf ihn vertrauen, der alles für uns einsetzt, nicht nur sagt, sondern es auch tut. Gott will deine und meine Geschichte zu seiner, zu Gottes Geschichte machen. Nicht um uns unfrei zu machen, ganz im Gegenteil, um uns zum Leben zu befreien. Es lohnt sich zu beten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.